Mit sehr vielen haben wir uns ja erst in den letzten Tagen gesehen und begrüßt und uns auch miteinander gefreut. Und Gott hat es möglich gemacht, dass wir auch heute hier bei euch sein dürfen. Und auch das ist Gnade von Gott, dass Gott immer wieder das gibt, was gut für uns ist. Er weiß das viel besser, als wir es wissen. Und so dürfen wir das immer wieder aus seiner gnädigen Hand nehmen und dankbar sein für das, was Gott schenkt, auch jetzt gerade für die letzten Tage, für die Ostertage, diese Feiertage, die wir gemeinsam in Hamm genießen durften, so die Gegenwart Gottes zu verspüren. Und wie Gott uns, der Geist Gottes, uns so in die tiefen Wahrheiten des Wortes hineingeführt hat, wie es uns so deutlich gemacht worden ist. Ja, und dann natürlich auch, wie schön es ist, dass wir als Geschwister so zusammen sein durften. Denn das ist doch auch so ein ganz besonderes Vorrecht, das wir haben dürfen. Ich glaube, dass uns oft gar nicht bewusst ist, wie reich beschenkt wir sind durch die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Aber die Geschwister, die so alleine wohnen an irgendeinem Ort, wo sie keine Ortsgemeinde haben, und die sich dann manchmal sehnen nach der Gemeinschaft, nach jemandem, der mit ihnen betet, sie Gott anrufen können, dass sie eine Schulter finden, wo sie sich auch mal anlehnen können. Das haben wir alles. Und Gott hat uns damit gesegnet. Und als wir am Montag den ersten Gottesdienst haben, ging es ja um das Ziel, das wir verfolgen, und auch so die Frage, wo geht die Reise hin? Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was uns, vielleicht die Älteren, aber auch junge Geschwister, beschäftigt. Wo geht die Reise hin, auch als Gemeinde? Denn ich persönlich, ich habe oft so das Gefühl, dass das Leben oder ja das Leben der Ortsgemeinde, des Werkes ja nicht stattfindet auf einer deutschen Autobahn. Ja, Leitplanken links und rechts, alles ausgeschildert, alles perfekt geleitet. Mir kommt es eher vor, dass wir uns auf einem großen Ozean befinden. Und manchmal ist da ganz schöner Sturm. Und doch ist es so, damit wir das Ziel erreichen, müssen wir den Kurs halten. Und das ist eine große Gefahr, dass wir abweichen vom Kurs. Wenn man in Europa startet mit dem Schiff und will nach New York oder will nach Buenos Aires, dann muss man schon wissen, wo man hin will. Sonst reist man und reist und kommt irgendwo an, aber nicht da, wo man hin will. Und so ist dieser Gedanke, wie wird sich die Ortsgemeinde, wie wird sich das Werk entwickeln, wie sieht das in 10 Jahren aus, wenn der Herr nicht wiederkommt, in 20, in 50, in 100, in 200 Jahren. Es ist ein Gedanke, der uns im Gebet sehr beschäftigen sollte. Nun ist es ja so, ihr wisst das auch, uns ist auch oft gepredigt worden, das Kommen des Herrn, das ist so nahe bevor. Also wer sagt, der Herr kommt vielleicht erst in 10 Jahren, der ist eigentlich schon verkehrt. Aber wisst ihr, der Apostel Johannes hat schon gesagt, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und über dieser letzten Stunde sind mittlerweile fast 2000 Jahre vergangen. Und so können wir auch nicht sagen, prognostizieren, wann der Herr wiederkommt. Und es kann sein, dass es in dieser Woche noch ist, dass es heute geschieht. Es kann aber auch sein, dass es doch längere Zeit dauert, dass unsere Kinder noch aufwachsen, dass unsere Enkel noch aufwachsen, vielleicht die Urenkel aufwachsen. Wenn ich daran denke, mein Urgroßvater Wilhelm Vogt hat sich 1906, wenn ich das richtig erinnere, hat sich bekehrt, hat Gott die Wahrheit, die biblische Wahrheit da nach Westpreußen gebracht. Er hat sich bekehrt und sie haben 1908, 1909 mit Gottesdiensten angefangen. Und wenn ich mir vorstelle, wie er den Ersten Weltkrieg erlebte, dann die Zeit zwischen den Kriegen und dann den Zweiten Weltkrieg, wie konnte er sich vorstellen, dass es noch so lange gehen wird bis heute? Und andererseits, ich bin so dankbar, dass ich so einen Urgroßvater hatte, dass ich Großeltern hatte, die Gott gedient haben, dass ich Eltern habe, eine Mutter habe und einen Vater hatte, der von Herzen Gott gedient hat. Und so dürfen wir auch getrost sein, auch für die Zukunft, dass Gott wunderbar führt. Mir ist so ein Bibelvers so lebhaft und lebendig vor Augen. Ich möchte euch den vorlesen aus Sacharja 8. Sacharja 8 ist sowieso ein sehr schönes Kapitel, gerade auch der erste Teil. Aber der letzte Vers, der heißt so: So spricht der Herr Zebaoth. Also Gott sagt das. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann bei dem Zipfel ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Und das ist so schön. Und heute Abend soll uns der Gedanke beschäftigen, ein gesegnetes Gemeindeleben. Denn das ist ja so, wenn Gott mit uns ist, dann werden wir die Gnade haben, dass wir in einem gesegneten Gemeindeleben stehen. Nun ist es ja so, mit Gemeinde Gottes als Universalgemeinde, da findet man viele, die dem Gedanken folgen können und die das befürworten und das gut finden. Da kann man auch einen hohen Maßstab anerkennen. Das ist alles kein Problem. Da weiß man nicht, wer dazugehört. Kann man nicht sagen, ja, kann man nicht festmachen, weil man sagt, naja, der Herr weiß, wer in Zion geboren ist. Das ist richtig. Und derjenige, der in Zion geboren ist, der wiedergeboren ist, Leben aus Gott hat, gehört ja zu dieser Universalgemeinde. Weltweit und auch die, die schon gestorben sind, schon in der Ewigkeit sind, alle zusammen ist diese große eine Gemeinde. Wenn man von der Gemeinde spricht am Ort, von der Ortsgemeinde, dann ist es oft so, dass man heute sagt, die Ortsgemeinde hat die Aufgabe, nach außen zu gehen, Mission zu treiben, aktiv zu sein und vieles zu tun und auszurichten. Natürlich ist Mission wichtig. Mission ist auch richtig. Ein wichtiger Teil der Gemeindearbeit. Doch es ist extrem gefährlich, die gesunde biblische Lehre zu missachten oder einfach an die Seite zu stellen. Wir können nicht einen guten geistlichen Stand einnehmen, eine wertvolle geistliche Arbeit nach außen hin tun, wenn wir nach innen zerrissen sind und keinen Stand haben und nicht bei den Wahrheiten des Wortes Gottes bleiben, wenn wir eigenen Lehren nachlaufen oder dem, was gerade modern ist. Denn nur eine gesunde, eine kraftvolle Gemeinde kann wirklich ein Licht sein. Sie hat wirklich die Kraft in sich, auch Menschen dahin zu bringen, dass sie sich zu Gott bekehren, dass sie Gott suchen, dass Menschen gefunden werden. In der Offenbarung 1, da heißt es doch so, Offenbarung 1, Vers 12, da wird beschrieben, wie Johannes auf der Insel Patmos diese große Vision hatte und er hörte eine Stimme hinter sich. Er hörte das Reden des Sohnes Gottes. Und ich finde das so beeindruckend, wie es dann heißt, als er sich jetzt umdrehte, dann sah er, interessanterweise sah er nicht Christus zuerst, sondern es heißt, und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und ich, als ich mich wandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Ein Bild auf die Ortsgemeinden. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der war eines Menschensohn gleich. Wenn Menschen Gott reden hören, dann werden sie oft ganz konkret Gemeinde sehen. Und darum ist es so wichtig, dass sie wirklich in der Praxis wirklich Gemeinde erleben, Gemeinde anfassen können. Und wir wiederum, wir können doch einladen, das ist ungefähr so wie Noah, als er gepredigt hat und gesagt, alles wird untergehen, der Herr wird das Gericht senden, rettet euch in die Arche. Und so ist es auch, wenn wir einladen in die Arche. Wie ist es dann, wenn die Arche, wohin wir einladen, für den, der eingeladen wird, überhaupt nicht sicher erscheint, nicht ansprechend erscheint? Wenn er dort sich nicht sicher fühlen kann, wenn er nicht sicher ist, dass dort wirklich Gott regiert, wenn er nicht sicher ist, dass dort wirklich die Wahrheit der Bibel gepredigt wird. Und darum ist es so wichtig, dass wirklich Gemeinde der Ort ist, wo Gott gegenwärtig ist, wo die Wahrheit, die biblische Wahrheit gepredigt wird. Und so wird dieses kraftvoll gestützt durch Gebete, durch das Leben, durch das Bekenntnis der Geschwister in der Ortsgemeinde. Nun ist das so, ich sagte ja schon, dass man so die Universalgemeinde ja anerkennt, aber Ortsgemeinde, Gemeinde Gottes als Ortsgemeinde in Deutschland. Wisst ihr, wenn man darüber nachdenkt und mit den falschen Leuten redet, dann bekommt man so ein Problem, dass man sich am Ende schämt, dass man zur Gemeinde Gottes gehört. Das sind Menschen, die lieben Gemeinde Gottes nicht. Die haben wahrscheinlich Gemeinde Gottes noch gar nicht erlebt, noch gar nicht erkannt. Weil die Ortsgemeinde ist der Ort, wo das vollkommene himmlische Element des Geistes, des Wortes Gottes sich trifft mit dem schwachen menschlichen Element. Gott hebt den Menschen auf aus der Sünde, stellt seine Füße auf den Weg des Lebens, gibt Leben aus Gott, aber der Mensch bleibt doch ein schwacher Mensch. Er bleibt doch unvollkommen in seinem Denken, in seinen Möglichkeiten. Wer kann von sich sagen, mein Charakter ist perfekt? Ich habe schon in letzter Zeit häufiger gesagt, wenn du einen Menschen suchst, den Menschen mit den allergrößten Fehlern und Problemen, es gibt einen schnellen Weg, den zu finden. Such dir den nächsten Spiegel und guck in den Spiegel und du wirst den Menschen finden, der die meisten Fehler und Probleme hat. Aber das Wunderbare ist, dass der große Gott und der Mensch hier wirklich zu einer solchen Einheit verschmelzen. So eins werden, dass etwas Wunderbares geschieht, etwas so Unbeschreibliches, Herrliches, dass die Engel gelüstete zu erfahren, zu schauen. Die Gemeinschaft des ewigen Gottes mit den Menschen, mit den Kindern Gottes. Das ist der Ort, wo diese Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, wo sie zusammenkommen. Die so einen neuen Geist, ein neues Herz geschenkt haben, bekommen haben. Wo sie zusammen sind, erfüllt mit der Liebe Gottes. Und je stärker, je klarer das göttliche Element in der Ortsgemeinde ist, umso klarer ist diese Ortsgemeinde auch Gemeinde Gottes, auch nach außen hin. Wenn das menschliche Element sich so breit macht, menschliche Probleme so anfangen groß zu werden und sich nicht demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, dann wird das Göttliche eher in den Hintergrund treten. Und man wird das merken, da gibt es viele Probleme, aber je klarer der Geist Gottes wirken kann, je deutlicher seine Arbeit ist in der Gemeinde, umso herrlicher ist Gemeinde Gottes zu erkennen. Die Gemeinde wird im Himmel vollkommen sein, im absoluten Sinn. Aber solange wir hier auf der Erde sind, sind wir zwar vollkommen Kinder Gottes, aber wir sind als Menschen immer noch Mensch. Wir machen Fehler. Wir sind beschränkt in unserem Urteil. Jeder ist geprägt von seinen Eltern her mit verschiedenen Veranlagungen, mit den Genen der letzten 5, 6, 7 Generationen. Das haben wir doch alles in unserem Erbgut. Und so verhalten wir uns. Wir sind in einem bestimmten Umfeld aufgewachsen, geprägt von unseren Eltern, von den Geschwistern, den Großeltern, Onkel und Tanten, von der Ortsgemeinde, in der wir aufgewachsen sind. Wir sind geprägt worden von der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind. Und all das macht uns aus. Unsere Stärken, unsere Schwächen. Und all das wird in der Ortsgemeinde einen Platz haben. So verschieden, wie wir sind. So unterschiedlich, wie wir sind. Nun ist es ja so, wir neigen dazu, dass wir ja sehr kritische Leute sind. Wir erwarten ja Perfektion vom anderen. Als ich vorhin saß, erinnerte ich mich dran, wie Jesus in Matthäus 7 davon spricht, einmal von der Beziehung zum Bruder. Und da sagt Jesus, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Was siehst du? Den Splitter? Und erkennst nicht den Balken. Ganz deutlich ist die Beziehung hier zwischen den Geschwistern. Und dann sagt Jesus weiter und warnt vor Gefahren, die von außen kommen und sagt, achtet darauf, es werden falsche Lehrer kommen, achtet auf ihre Werke, auf ihre Früchte. Und erkennt und unterscheidet deutlich. Aber Jesus hat nicht gesagt, achte bei deinem Bruder auf seine Früchte. Ist das schon mal aufgefallen? Siehe auf dich selbst. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist so wichtig in einer Ortsgemeinde, weil ich fand das so schön, dieses Bild. Jemand hat das mal gebraucht von einer Werkstatt, von einem Tischler. Wenn man da jetzt so reingeht, da hat man so viele Möbelstücke, die irgendwie angefangen sind. Ja, da ist ein Schrank, da sieht man so, ne? Da wird schon einiges zusammengebaut oder ein Stuhl, ein Tisch und so weiter. Man sieht, das ist vieles angefangen, aber nicht fertig. Oder vielleicht in einem Atelier eines Künstlers, der hat da viele Gemälde hängen, an denen er arbeitet. Und manche, das sind erst so ein paar Striche auf einer Leinwand. Manche haben auch schon Farbe bekommen. Aber das ist alles noch im Werden, im Prozess. Und so ähnlich ist es auch in einer Ortsgemeinde mit uns Menschen. Gott arbeitet an uns, er gestaltet uns. Und wisst ihr, ich habe gelernt auch von unseren alten Geschwistern, die schon an den Toren der Ewigkeit stehen. Sie haben immer noch das Empfinden, Gott arbeitet an mir. Ich bin nicht perfekt. Ich habe immer noch so viele Mängel. Und weil wir das wissen, das ist eine Realität, können wir davon ausgehen, dass wir alle genügend Mängel haben. Es hat niemand das Recht, sich über den anderen zu stellen. Niemand kann sagen, ich bin besser als der andere. Guck mal in den Spiegel, bete mal darüber. Du wirst bei dir genügend Probleme erkennen. Und du wirst erkennen, mit wie viel Gnade, wie viel Güte und Barmherzigkeit, mit welch einer Liebe Gott dich jeden Tag trägt. Und diese Güte und Liebe, Barmherzigkeit, die wende auch deinem Bruder zu und deiner Schwester. Und dann werden wir merken, wie dieses göttliche Wesenselement uns in der Gemeinde hilft und uns voranbringt. Nicht mit den Ellenbogen, nicht mit der Lupe, nicht Probleme suchen, wo vielleicht gar keine sind. Und wisst ihr, wenn der Teufel kommt und möchte euch was ins Ohr flüstern, vertreibt ihn. Achtet nicht auf den Tratsch. Das ist etwas, was ich absolut nicht ausstehen kann. Dieses Tratschen, das ist unter Menschen manchmal ganz üblich. Hast du schon gehört? Ja, Telefon. Na, man weiß nicht, was man zu tun hat, also ruft man irgendwie eine gute Freundin an. Und dann, hast du von dem gehört? Weißt du, der hat mir erzählt, das hätte ich aber von dem Bruder nicht gedacht. Wisst ihr, das ist Spielen mit Gift. Das ist mit dem Gift spielen, das der Teufel uns gibt, das die Beziehung zueinander vergiften soll. Vertreibt so etwas. Nehmt klar Stellung, verteidigt den Bruder. Stellt euch vor ihn, lasst nie kein böses Wort über ihn ergehen. Und wisst ihr, wenn der Bruder selbst sich versündigt hat, der Heilige Geist, er redet doch auch zu ihm, er arbeitet doch auch an ihm. Und die Kinder Gottes haben doch das Verlangen, die Beziehung zu Gott in Ordnung zu haben. Und wenn jetzt was eingetreten ist, wie wahrscheinlich ist es, dass der Bruder schon längst Buße dafür getan hat? Weil der Geist Gottes ihm doch wieder aufhilft. Er lässt uns doch nicht liegen. Und wir sollen dann noch nachtreten? Lasst uns einander in Liebe. Die eine Stelle sagt doch, die Liebe deckt der Sündenmängel. Und dadurch werden wir uns einander ermutigen, ermuntern, aufhelfen. Eine wunderbare Tatsache. Nun ist es ja so, damit hat ja auch die Gemeinde in Jerusalem zu tun. Und gerade jetzt nach dem Pfingstfest, die haben sich ja ganz neu gegründet. Es gab ja keine Gemeinde Gottes zuvor. Auch die Jünger, die mit dem Herrn Jesus gewandelt sind in diesen Jahren, das kann man ja nicht unbedingt als eine Gemeinde bezeichnen. Das war eine besondere Gruppe. Aber dann nach Pfingsten hat sich dann dort in Jerusalem die erste Gemeinde gegründet oder gebildet. Und dann heißt es dort in der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie nahmen aber die Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die da selig wurden zu der Gemeinde. Und in Vers 47 und 42 heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig in den Worten, die Jesus gelehrt hat. Sie blieben beständig in der Lehre des Alten Testamentes und in der Lehre des Neuen Testamentes. Sie blieben beim Wort, bei diesem Weg. Der Herr sagt, ich bin der Weg. Sie machten da keine Experimente. Wie gut, wenn auch wir keine Experimente machen. Wenn wir beim Wort bleiben, bei den biblischen Wahrheiten bleiben, die Gott den Männern und Frauen Gottes offenbart hat, mit denen Gott gewesen ist in der Vergangenheit. Und sie, die Gemeinde dort, die vermischte sich jetzt nicht mit irgendwelchen logischen oder philosophischen, menschlichen oder auch mit sinnlichen Elementen. Die Religionen der damaligen Zeit, die heidnischen Religionen, die hatten ja etwas sehr Sinnliches, das heißt, mit den Sinnen zu Erfassendes, mit dem Essen, mit dem Trinken, mit den ganzen Ausschweifungen. Das war aber nichts, was irgendwie die Gemeinde hereingenommen hätte. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft, in der Apostellehre, im Brotbrechen und im Gebet. Und sie lebten diese Gemeinschaft. Sie aßen zusammen, sie feierten die Verordnungen, sie beteten gemeinsam. Sie stärkten sich untereinander im Glauben, sie feierten gemeinsam Siege. Als Petrus gefangen genommen war, ich finde das so schön. Petrus war zwar gefangen genommen und sollte am nächsten Tag hingerichtet werden, die Gemeinde aber betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Sie standen zusammen, sie kämpften miteinander. Und diese erste Gemeinde und die Gemeinde, die Ortsgemeinden zu jeder Zeit, an allen Orten, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie so sehr verschiedene Menschen in sich vereinen. In Römer lesen wir, Römer 15, in den ersten beiden Versen, da heißt es so: Wir aber, die wir stark sind, sollen der schwachen Gebrechlichkeit tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Er stelle sich ein jeglicher unter uns also, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten, zur Besserung. Es gibt Starke, es gibt Schwache in der Gemeinde, es gibt sehr verschiedene Menschen in der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht uniform, die ist nicht gleich. Ja, da werden nicht alle Menschen aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja, wenn wir daran denken, alleine schon die Erfahrung der Wiedergeburt, die Erfahrung der Heiligung, schenkt Gott doch uns Menschen doch oft sehr verschieden. Das Wesenselement, dass der Mensch die Sünden vergeben bekommt und dass der Mensch ein neues Herz bekommt, einen neuen Geist, das ist bei allen gleich. Aber wie das dahin, wie dahin geführt wird, wie die Erfahrung selbst gemacht wird, ist durchaus verschieden. Oder die Heiligung, auch sehr verschieden, wie Gott den Menschen dorthin führt. Und so sind wir sehr unterschiedlich. Wir haben ältere Geschwister. Wir haben junge Geschwister in einer Gemeinde. Wir haben große, kleine Leute. Wir haben reiche und arme Leute. Wobei ich glaube, dass wir so große Unterschiede zwischen reich und arm nicht haben. Aber wenn es trotzdem so wäre, der eine, der weiß kaum, wie er den Monat überstehen soll, und der andere hat so viel, dass er es gar nicht schafft, das Geld auszugeben. Kann sein in einer Ortsgemeinde. Männer und Frauen, was für ein Riesenunterschied. Kluge, einfältige, Menschen mit einem harten Charakter, Menschen mit einem weichen Charakter. Wir haben solche, die erfahren sind, die in ihrem Leben schon viel erlebt haben. Dann gibt es andere, die sind unerfahren. Und der Eifer verhält sich ja oft umgekehrt. Bei den Unerfahrenen ist oft der Eifer. Und die Erfahrenen sind oft sehr vorsichtig und trauen sich manchmal gar nichts mehr. Aber das ist alles in einer Gemeinde zu finden. Wir haben Gebildete, das ist ja auch so ein Thema, ja. Wenn man heute daran denkt, die durchschnittliche Ausbildung bei unserer jüngeren Generation, die ist ja so hoch, dass unsere älteren Geschwister in ihrer Jugend gar nicht wussten, dass es sowas gibt. Geschweige denn, wenn mein Vater gedacht hätte, sein Enkel wird mal ein Ingenieur sein. Und heute ist das sowas wie früher Maurer. Aber so verschieden ist man zusammen in der Ortsgemeinde. Wir haben konservative Einstellungen. Wir haben andererseits wieder eine aufgeschlossene Haltung zu den verschiedenen Gedanken, die auftreten. Dann gibt es solche, die sehr vorsichtig sind, dann andere, die sehr vertrauensvoll und mutig sind und vorangehen. Wir haben vielleicht unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Kulturen. Und gerade mit einer großen Ortsgemeinde, so wie ihr es seid, ihr habt so eine Fülle, so eine, ich sag mal, ihr seid eine so bunte Gemeinde. Wir sind hierher gefahren und haben uns über die Blumen unterhalten. Und da sagt die Schwester, dass es doch interessant ist, wie bunt der liebe Gott die Blumen geschaffen hat. Da dachte ich so, ja, und so ist es auch in der Gemeinde. Wir sind tatsächlich so total verschieden. Aber das ist kein Problem, weil das Schöne ist, dass der Schöpfer, der uns so genau so geschaffen hat, der dich genau so gemacht hat, wie es ihm gefällt, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, dass dieser Schöpfer alles in seiner Hand hat. Und er gestaltet das. 1. Korinther 12 spricht ja von den verschiedenen Gaben des Geistes. Und da heißt es im Vers 18, und Gott gibt einem jeglichen die Gaben, wie es ihm gefällt. Und das ist so schön, obwohl wir so verschieden sind, kann Gott dann ganz individuell jedem das geben, was ihm gefällt. Und lasst noch mich noch einen Satz sagen, die Schwachen, die Kranken, die Unerfahrenen, die Jungen, die Kinder, die sind ein Geschenk für die Gemeinde. Die Starken würden manchmal verzichten auf die Schwachen, ja? Wir würden auch ganz anders vorankommen, wenn wir nicht die Schwachen zu tragen hätten. Aber wisst ihr, wir brauchen das. Wir brauchen unsere Geschwister, die ein bisschen problematisch sind. Die sind das ja nicht, weil sie es gerne wollen, sondern weil Gott sie so geschaffen hat, weil Gott sie solche Wege geführt hat oder wie auch immer. Aber wir brauchen uns wirklich. Und so sind wir ein Geschenk. Jeder ist ein Geschenk seinen Geschwistern. Nun, wenn man das alles so sieht, ja, dieses totale Unterschiedliche, das Verschiedene, da muss man sich doch die Frage stellen, wie kann das in einer Ortsgemeinde wirklich zu einem Kunstwerk werden? Dass wirklich, wenn jetzt Außenstehende kommen, nicht erschrocken sind von dem Chaos, das da herrscht, sondern dass sie fasziniert sind von dieser wunderbaren Einheit und von dieser Lieblichkeit und wie das alles so ineinander greift. Das Geheimnis ist eben dieses göttliche Element, dass der große Gott, der ewig heilige, weise, allmächtige Gott, er wirkt in der Gemeinde und er organisiert alles so, wie es ihm gefällt. Und er ordnet die Aufgaben zu, so wie es ihm, wie er es für richtig ansieht. Für jede Aufgabe hat er das treffende Werkzeug. Ich habe hier so ein Teil in der Tasche. Hatte ich jetzt nicht vor, fällt mir jetzt gerade ein. Das ist eine Taschenuhr. Wenn die jetzt kaputt ist und ich hätte als Werkzeug nur einen Vorschlaghammer, ja? Ich brauche dafür das richtige Werkzeug. Und so hat Gott immer wieder die richtigen Werkzeuge, um das Richtige zu bewirken. Und er wirkt. Und wir sind nur die Werkzeuge. Er gebraucht uns und er möchte uns einsetzen. Und warum entstehen die Nöte? Warum entstehen die Probleme in der Ortsgemeinde? Die Probleme entstehen immer dann, wenn wir Menschen aus der göttlichen Ordnung heraustreten und wenn das menschliche Element, der Egoismus, das sich nicht sagen lassen und all diese ganzen Probleme, wenn die Raum bekommen in einer Gemeinde und wachsen und wenn sie sich nicht der göttlichen Ordnung unterstellen, dann kommen wir in Probleme hinein. Aber solange der Heilige Geist wirklich der Souverän ist, der Herrscher ist, ist die Vielfalt ein Segen, kein Problem. Sie ist ein Geschenk Gottes. Und deshalb hat Gott eine Reihe von Ordnungen, von Gesetzen, von Prinzipien geschaffen und der Gemeinde gegeben, dass eben diese liebliche Einheit im Leib Christi garantiert ist, dass es wirklich sichergestellt ist, dass der Leib wirklich in der Einheit lebt. Denn außerhalb des Leibes, außerhalb der Gemeinde Gottes, da ist Chaos. Da ist nicht diese Einheit, die Gott wirkt. Da ist Unordnung. Aber nur die göttliche Ordnung, sie garantiert den Segen der Einheit. Und deshalb hat Gott ganz bestimmte Ordnungen festgelegt, zum Beispiel Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Wenn wir als Ortsgemeinde diesen Grundsatz vernachlässigen, wenn die Kinder ihren Eltern nicht mehr gehorsam sind, dann werden wir Probleme kriegen. Ganz normal. Weil das ist göttliche Ordnung. Und Gott erwartet von den Eltern und den Großeltern, dass sie ihre Kinder lehren, dass sie gehorsam sind. Ganz einfache göttliche Ordnung. Und es wird halt in große Probleme laufen, wenn die Kinder nicht gehorsam sind. Wenn die kleinen Leutchen, die können noch nicht mal lesen, aber schon Tyrannen sind. Wie schlimm ist das? Ja, ich will, obwohl das sicherlich auch ein schmerzlicher Vers ist, ich lese ihn aber trotzdem einmal mal. Hebräer 13, Vers 17. Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut. Auch das ist göttliche Ordnung. Nun werden wahrscheinlich einige sagen, naja, aber unsere Vergangenheit hat uns gelehrt. Wisst ihr, auch wenn es in den verschiedenen Fällen Fehlentwicklung gegeben hat, bleibt davon die göttliche Ordnung unberührt. Wenn wir jetzt ins Gegenteil treten und wir würden sagen, naja, weil wir einmal das Problem hatten, dass wir, ja, wir haben uns unterordnet, aber wir sind in die verkehrte Richtung geleitet worden. Wisst ihr, das Wort Gottes lehrt uns, Hesekiel 34, da sagt der Herr, ich habe euch beobachtet und ich sehe Israel, wie sie eine Herde ist, die keine Hirten hat oder die Hirten, die sie falsch führen. Und ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und so nimmt sich Gott seines Volkes an. Und wenn man sich daran hält, Hebräer 13, Vers 17, weil es die göttliche Ordnung ist, dann wird Gott seinerseits dafür sorgen, dass wir darüber keinen Schaden leiden. Aber wir bleiben in der göttlichen Ordnung. Und so gibt es verschiedene andere grundsätzliche Elemente im Hause Gottes, die uns Segen bringen. Natürlich ist es so, dass diese Ordnungen Gottes oft entgegen sind unserem natürlichen Empfinden, das uns manchmal Opfer abverlangt. Unser Ego wird verletzt, zurückgestellt. Wir müssen verzichten. Und den Verzicht, den empfindet man sofort, der tut sofort weh, aber langfristig werden wir den Segen ernten, wenn wir uns an die Ordnung Gottes halten. Und der göttliche Weg ist ein Weg des Wachstums in der Erkenntnis, in der Kraft, in der Brauchbarkeit. Ein Gesetz zum Beispiel im Hause Gottes ist das Gesetz der Göttlichkeit, dass Gott souverän ist in seinem Hause, dass der Heilige Geist wirklich die Regierung haben muss. Und das ist etwas, was heute scheinbar so viele vergessen und verloren haben. Menschen sind so intelligent, sie selbst wollen regieren, sie wollen bestimmen. Mit der Folge, dass der Heilige Geist hinten steht oder draußen bleibt. Aber das Bauen und das Bewahren der Gemeinde hat Gott sich selbst vorbehalten. Kein Mensch darf da hineingreifen. Wenn wir anfangen, Gemeinde zu bauen, Das ist so, als wenn die Kinder mit den Bauklötzen anfangen, ein Haus zu bauen. Wer will denn da einziehen? Aber ganz anders, wenn der Meister selbst baut, dann wird es wirklich vorangehen. Auch wenn die Steine des Hauses Menschen sind, ist es trotzdem ein geistlicher Bau. Und es muss nach geistlichen Prinzipien laufen. In Sacharja 4, ihr kennt doch den Vers, es soll nicht durch Heer oder Gewalt, es soll durch meinen Geist geschehen. Und so ist es, dass das Elementare in der Gemeinde Gottes, in der Ortsgemeinde der Gemeinde Gottes, muss sein, dass an erster Stelle der Geist Gottes und das Wort Gottes stehen. Und alles andere ordnet sich dem unter. So ganz praktisch. Wir sind als Erwachsene oft so verantwortungsbewusst. Und manchmal denken wir, wir müssen eingreifen. Aber halt, es gibt jemand, der ist Herr in seinem Hause. Und wenn er uns schickt, gut, dass wir handeln. Aber ich habe das schon oft erlebt, dass Gott zu mir sagt, sei stille. Wie oft ist das gewesen, dass Geschwister zu mir gekommen sind und haben gesagt, hast du das Problem schon gesehen? Du musst doch dagegen Stellung nehmen. Ich habe gesagt, wisst ihr, egal wer mir sagt, was schief läuft, ich werde nichts sagen, selbst wenn meine Frau das sagt. Der Heilige Geist muss uns leiten. Und wenn er sagt, dann werde ich das auch sagen. Auch wenn alle anderen das nicht verstehen. Und Gott sei Dank, dass der Geist Gottes uns so klar leiten will und auch er leitet. Der Heilige Geist, er nimmt sich nicht den Raum. Er besetzt die Gemeinde nicht. Der Heilige Geist möchte hereingebetet werden. Wir müssen uns ihm unterstellen. Wir müssen ganz bewusst ihn bitten um seine Leitung und ihm auch die Zeit geben, dass er uns dann auch führt. Wir sind oft wie kleine Kinder, die einfach keine Geduld haben. Dann ist es nicht verwunderlich, dass sie sich verlaufen. Und wir verlaufen uns, wenn wir nicht warten, bis der Geist Gottes uns weiterführt. Er ist der Herr. Ein anderes Gesetz, das ich schon so ein bisschen angedeutet habe, ist das Gesetz der Unterordnung. Das Evangelium, das wir bekommen haben, das ist an alle Menschen gerichtet. Aber es richtet sich nicht gegen die bestehende Ordnung. Vielleicht mancher mag gesagt haben, na, wenn ich das jetzt so lese, es hat ja zu der neutestamentlichen Zeit auch Sklaven gegeben. Man würde doch denken, das Evangelium löst das Sklaventum auf und macht alle frei. Ist das so? Das ist nicht so. Das Evangelium bringt keine Anarchie, bringt nicht, dass jeder macht, was er will. Nein, das nicht. Sondern die Bibel lehrt uns die Ordnung in der Familie, das Verhältnis zwischen Mann und Frau, lehrt uns das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, zwischen Dienern und Herren. Es lehrt uns die Ordnung in der Gemeinde, auch wenn im Alten Testament steht, vor einem grauen Haupt sollst du dich erheben. Gilt das auch in der Gemeinde. Und gut ist, wenn unsere Kinder lernen, dass sie die älteren Menschen ehren. Ich habe das zum Beispiel nie geschafft, dass ich meinem Enkel beigebracht habe, dass er stille ist, wenn Erwachsene sich unterhalten. Ich ärgere mich immer wieder. Ich unterhalte mich und er redet einfach dazwischen. Ihr kennt das vielleicht auch. Aber das sind solche Dinge, da wäre es gut, wenn wir es schaffen, unseren Kindern dieses beizubringen, diese Ordnung. Ist so eine Kleinigkeit, aber das ist so das grundsätzliche Thema ist doch 1. Petrus 5, Vers 5. Dass man wirklich in Demut miteinander lebt. Lass uns doch kurz das aufschlagen, 1. Petrus 5. Desgleichen ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten, allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Dass man sich wirklich unterordnet. In der Albrecht-Übersetzung heißt es hier ebenso, ihr jüngeren Leute, gehorcht euren Ältesten. Eine ganz klare Ansage. Wir hatten da Jugendstunde vor einigen Jahren in Gifhorn und da hatten wir auch dieses Thema. Und dann war die Frage, ja, aber was mache ich, wenn ich jetzt sehe, dass meine Eltern verkehrt machen? echtes Problem. Junge Leute, auch solche, die Gott von Herzen dienen wollen, stellen fest, ihre Eltern handeln verkehrt. Was macht man da? Das ist ein Konflikt. Aber dieser Konflikt hebelt das Wort nicht aus, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Und es ruht ein Segen darauf, wenn man sich daran hält, was Gott gebietet. Gott weiß doch alle Dinge und er kann doch alles ändern. Und es ist doch wichtig, dass wir so tun, nicht weil wir das wollen, sondern weil wir uns an das Wort Gottes halten. Und darauf ruht der Segen Gottes. Ja, das Gesetz der Demut. Wenn ihr daran denkt, wie der Herr Jesus mit den Jüngern umgegangen ist. Wir haben ja die Verordnung gefeiert vor kurzem, die Fußwaschung. In der Gemeinde ist das Gesetz der Demut ein ganz elementares Gesetz. Wenn die uns verloren geht, hey, wir können die Türen zuschließen, das Schild abschrauben. Weil wenn wir nicht mehr die Demut haben in der Gemeinde, von ganz oben bis ganz zum Letzten, wenn wir die Demut verlieren, haben wir alles verloren. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Und deshalb ist das so ein Wunsch, dass, oder so ein Problem auch, wenn ich dann sehe, wie stark gebildet wir sind, wie gut es uns geht und all das, wie der Zeitgeist genau anders will, der bläst das Ego auf. Aber ganz anders das Wesen in der Gemeinde, hin zur Demut. So wie unser Herr und Heiland gelebt hat. Jeder hat das Recht, in Demut dem anderen zu dienen. Das Recht hat jeder von uns. Dem anderen in Demut zu dienen. Das Gesetz der Liebe. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. 1. Korinther 16, Vers 14. Oder alle Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und ja, es gibt noch so manches. Das ist so ein großes Thema. Aber versteht ihr, warum, wenn wir so leben in der Ordnung Gottes, dann ist die Ortsgemeinde, obwohl wir so verschieden sind, ist sie ein Ort unbeschreiblichen Reichtums, unbeschreiblicher Wärme, unbeschreiblicher Kraft. Und das Schöne ist, dass andere das wahrnehmen werden und vor allen Dingen wir, die wir drin sind, dass Gott gegenwärtig ist. Und wenn der Geist Gottes da ist, wenn Gott mächtig wirkt in der Versammlung der Heiligen, dann können wir ganz getrost in die Zukunft schauen. Da brauchen wir keine Sorgen haben. Für heute und für morgen ist gesorgt. Gott wird uns durchführen. Die Gemeinde, auch die Ortsgemeinde, ist ein von Gott geschaffener und von Gott bewahrter Organismus. Gott ist es, der es geschaffen hat. Und zugleich ist er herrlich, aber menschlich unvollkommen. Und das möchte ich noch einmal sagen, lasst uns auch daran denken. Es gibt vieles, was besser sein müsste. Eben das Menschliche. Lasst uns dafür einander beten. Lasst uns einander ermuntern, ermutigen. Und oft ist es so, es hilft schon einfach mal zu fragen, den Bruder, die Schwester, wie geht es dir? Aber wirklich und hören, bist du noch mutig, dienst du noch Gott. Und das tut jungen Leuten genauso gut, wie es unseren älteren Geschwistern gut tut. Anteil nehmen aneinander. Die Gemeinde, auch die Ortsgemeinde, ist gleichzeitig göttlich. Und in diesem gewissen Sinne ist sie auch menschlich. Hat dieses menschliche Element eben auch. Sie ist etwas ganz Wunderbares. Und Gott liebt die Ortsgemeinde. Wir haben das vorhin gelesen, um Zions Willen will ich nicht schweigen. Und wenn man das so liest, dass auch im Alten Testament, das ging Gott um diese Menschen, die damals lebten. Und so liebt er auch uns heute. Und so liebt er auch euch. Als Ortsgemeinde hier am Ort. Ihr seid wertgeachtet in seinen Augen. Und er will euch segnen. Und er hat zugesagt zu segnen. Er hat zugesagt zu bauen, er hat zugesagt zu bewahren. Gott gebe es euch. Und wisst ihr, wir können unendlich dankbar sein, dass wir in der Gemeinde Gottes sein dürfen. unendlich dankbar. Nicht, weil wir andere damit verachten wollen, nicht, weil wir uns für besser achten als andere, aber dankbar, dass Gott uns dieses Licht gegeben hat, dass wir Gemeinde Gottes sehen und Gemeinde Gottes erleben können. Gott sei alleine die Ehre dafür. Amen.